Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, herzukommen, um einfach mal eine ganz besondere Church Show, einen ganz besonderen Gottesdienst zu erleben. Tatsächlich heute gar nicht in so klassischer Form mit irgendwie einer halben Stunde Predigt oder so, sondern wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das, was Gott tut, sich immer in einem ganz konkreten Leben ereignet und dass wir ihn ganz konkret erleben können und erfahren können. Und deswegen haben wir heute jemanden hier, der Frank hat schon gesagt, der Alan ist heute da, um uns einfach mit reinzunehmen in seine Geschichte. Ein paar Sachen, wenn du den Alan nicht kennst, hast du jetzt schon gehört. Alan betreibt ganz offenkundig ein Café in Augsburg, all das werden wir gleich hören. Aber Alan hat vor allen Dingen einen langen Weg schon mit Gott und mit Jesus hinter sich und da einzutauchen ist wirklich richtig gut. Wir unterstützen den Alan schon seit vielen Jahren immer wieder finanziell, gerade vor allen Dingen um die Weihnachtszeit herum und haben für dieses Jahr einfach gedacht, es ist schön, auch mal richtig viel persönlich von ihm zu hören und mal zu schauen, wer ist eigentlich der Mensch dahinter? Was ist eigentlich die Story hinter dem Café? Was ist eigentlich die Geschichte, die er so dabei hat? Und genau, schön, dass du da bist, das mitzuentdecken und ich hoffe, dass für dich ein Impuls dabei ist, wo du für dich persönlich merkst, hey, das würde ich gerne auch so erleben, auch wenn mein Leben vielleicht eins zu eins nicht dasselbe ist, aber ich würde gerne die Prinzipien, die hinter den Erlebnissen von Alan stehen, auch gerne in meinem Leben, ich würde das auch gerne erleben. Und damit würde ich dir jetzt einfach zu Beginn auch schon direkt Mut machen, manches, was du hörst, einfach in deinem Leben anzuwenden, wenn es vielleicht ums Beten geht oder um irgendwie es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ich mache dir Mut, tu das. Und Alan, super, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt gleich in die Vergangenheit eintauchen, machen wir einfach mal eine ganz kurze Tiefenbohrung der Alan der Gegenwart. Wer bist du? Bist du verheiratet? Wie alt bist du? Hast du Kinder? Wo wohnst du? Mal so ganz kurz einmal auf dich draufschauen. Wer bist du?
Genau. Hallo zusammen. Mein Name ist Alan Mutagwaba. Ich bin seit 2006 in Deutschland und seit 2012 in Augsburg. Ich würde mich bezeichnen als Augsburger auch, weil es ist die längste Zeit, die ich in Deutschland gelebt habe. Ich bin verheiratet, ich habe 2,5 Kinder. Genau, wir erwarten Nachwuchs im Februar, genau. Und ich habe meine Frau auch während dem Studium hier in Augsburg kennengelernt, meine Frau Katharina, die ist gerade mit den Kindern Kindergottesdienst. Ja.
Super, also Alan, du kommst aus Tansania und nicht jeder von euch war wahrscheinlich schon mal so weit weg. Das einfach mal ein ganz kurzer Eindruck da oben, dass ihr wisst, von was reden wir eigentlich, wenn wir von Tansania reden, wie weit das ist. Genau, du müsstest, oh, vielen Dank. Du siehst, Alan, wir bauen ein bisschen deinen Kaffee nach. Danke, Alex. Zucker.
Soweit.
Ganz genau. Also ihr habt gesehen, über 6000 Kilometer reine Flugstrecke. Genau, jetzt sitzen wir zwei heute Morgen hier. Du bist in einem ganz anderen Teil der Welt aufgewachsen und groß geworden. Nimm uns mal so ein bisschen mit rein. Was ist deine ganz persönliche Story? Nimm uns mal so ein bisschen mit rein. Kindheit, Jugend, dass wir so ein bisschen vorstellen können. Was sind auch so prägende Momente, die unterm Strich dazu kommen wir später dann dazu geführt haben, dass du heute hier sitzt?
Ja. Also erstens dieses letzte Lied, Gnade, großer Gott. Das ist mein Lieblingslied und gegen Ende muss ich einfach heulen. Weil es hat einfach mich die Erinnerung, wo ich herkomme, also das hat mich einfach zurück, die 6000 Kilometer zurück. Ich würde sagen, also ich bin in eine, sagen wir so, ganz normale Familie aufgewachsen. Also meine Eltern waren die haben für den Staat gearbeitet. Das heißt, wir waren nicht so arm und nicht so reich. Also es gab genug. Aber ganz früh mussten wir unseren Vater verlieren, als ich 8 Jahre war. Und das war der erste Schock in unserer Familie, meine Mutter und mein Bruder. Und dazu kam auch viel Streit, also Erbe und was weiß ich, dass meine Mutter einfach sich entschlossen hat, wieder zurückzugehen. Also wir haben früher, mein Vater musste, wir sind durch Tansania gereist, weil mein Vater musste bestimmt 3-4 Jahre in bestimmte Region arbeiten. Und letztendlich meine Mutter hat gesagt, okay, wir gehen wieder zurück, wo ich herkomme, das ist Nord-Tansania, bei Kilimanjaro. Und da sind wir da alle zurückgegangen. Und meine Mutter hat uns einfach zu meinem Onkel gebracht und sie ist 2 Jahre verschwunden gegangen. Und 2 Jahre waren wir ja, ohne Eltern da. Papa weg, Mama weg. Und wir wussten nicht, wo unsere Mutter gegangen ist. Also ich glaube, es hat sie auch ziemlich eingenommen, dass sie nicht mehr wusste, was sie machen sollen. Und das war die schwierigste Zeit meines Lebens. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich, der ist nur die ganze Zeit an mir geklammert und nur Papa, Mama gerufen und geweint. Wir waren Christen, aber nicht, also evangelisch Christen, aber nicht viel. Ja, Sonntag gegangen in die Kirche und mal nicht. Und nach 2 Jahren ist dann meine Mutter wieder zurückgekommen. Und dann hat sie sofort eine Wohnung gesucht. Dann haben wir zusammen angefangen zu leben. Und da hat sie wirklich, sie hat sich radikal verändert. Sie hat angefangen, sagt, ich will nur Gott dienen. Und hat sie angefangen, quasi bei uns im Dorf Leute über Jesus zu erzählen. Ihr Vortrag war, sie wollte Gemeinde gründen. Das heißt, ich kann mich erinnern, wir sind am Sonntag einfach unter einen Baum gegangen und dann hat sie angefangen, Leute über Jesus zu erzählen. Jesus zu erzählen und das war unsere Sonntagskirche sozusagen. Und mittlerweile heute sind tatsächlich 4 Gemeinden geworden, die bis heute aktiv sind. Und damals dürfte sie dann quasi von null an gründen. Daher, ich bin so in eine Situation gewachsen mit viel Unsicherheit, mit viel Hoffnungslosigkeit, nicht wissen, was es dann morgen wird. Ich wusste nicht, ob meine Mutter auch leben wird. Also ich hatte nur Ängste in mir, Ängste, dass ich meine Mutter auch verliere, dass sie auch wieder geht. Und das ist meine Kindheit. Also das ist nach meinem Tod meines Vaters, es war keine richtige schon Kindheit. Also es war geprägt mit vielen Ängsten. Und während dieser Zeit ist meine Mutter dann mit meinem Stiefvater verheiratet, der war Evangelist auch unterwegs. Und die haben quasi diese Gemeinde zusammen gegründet. Und mein Bruder und ich haben ihn nicht akzeptiert am Anfang. Und es war einfach schwierig zu sehen, okay, jetzt kommt jemand in unser Leben und versucht nochmal kaputt zu machen. Und deswegen hat meine Mutter uns im Internat geschickt. Daher waren wir ja die restliche unserer Zeit, sagen wir so, bis zum Abitur, waren wir weg von zu Hause. Da war ich zum einmal in Kenia und in Uganda. Aber immer wieder, wo ich war, irgendwie war Gott da. Ich habe immer Connections zu christlicher Community gehabt. Ja. Ich war in einer katholischen Schule, also so eine schottische Schule von schottischen Brüdern gegründet. Und wir müssen halt das Ganze machen. Ja. Das ganze Katholik, beten und was weiß ich, also es war alltäglich, ja. Aber es hat mir gut geprägt, also es war anders, aber es hat mich gut geprägt. Und in meinem Abitur war ich in einer anderen Schule, da war mehr Evangelik. Also das heißt, ich hatte beide Seiten und es ist irgendwas in mir geblieben. Und als ich wieder zu Hause war, während Ferien, war Freikirche. Und das war einfach, das einfach herum war Thema Gott, Präsenz für mich. Und ich glaube, es hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich kann mich erinnern, als ich wieder zurück, also während Ferien war, ich musste viel bei uns im Dorf, also wir hatten Kühe und wir hatten Kaffee. Und ich musste jedes Wochenende, so Freitag bis Sonntag über Nacht, einfach im Farm was machen. Und ich kann mich erinnern, ich bin damals einfach mit dem Bus bis zur Bushaltestelle und von dort muss ich 6 Kilometer laufen. Und ich hatte immer so, ich kann mich erinnern, ich hatte eine 5-Liter Kanister in die Hand, leeren, da muss ich mit Milch zurückkommen. Und da habe ich immer gedacht, Gott, das ist, ja, das ist so wie Strafe für mich. Ja? Das, meine Mutter schickt mich weg, damit ich keinen Stress zu Hause mache. Und da habe ich mit Gott geredet. Aber ich wusste nicht, dass ich mit Gott geredet habe. Und ich habe gesagt, Gott, ja, irgendwann bin ich weg von diesem Stress. Irgendwann bin ich weg. Aber ich mag das. Ja? Ich mag das. Und dann bin ich immer gegangen zu meinem Stiefoma. Habe ich Kuh Futter gegeben, also Reste von Bananen, Heu und alles Mögliche, Stall sauber gemacht, Kaffee zur Kooperative zum Verkaufen gebracht. Ich habe alles gemacht. Aber ich habe Gott, ich mag das, aber ich weiß, das hat auch irgendwann ein Ende. Und ich habe immer oben geguckt und gesagt, Gott, mach mir die Tür frei. Ja, ich will einfach von dieser weg. Ich habe meine Mutter respektiert, ich wollte auch sie unterstützen. Aber für mich war so, ja, Zwiespalt, weil zu meinem Stiefoma oder meinem Stiefvater, das war auch nicht richtig meine Heimat. Ja. Aber das sind so Dinge, die mich auch geprägt, meine Kindheit geprägt, mich auch formiert, mich auch so dem Mensch gemacht, wie ich bin. Ich habe gemerkt, Leute zu dienen. Meine Stiefoma ist jetzt unheimlich sich gefreut, weil sie war schon über 80, dass ich immer da war und ich habe gemacht. Ich war nicht rebellisch, ich habe alles gemacht. Ich habe im Farm alles sauber gemacht, weil sie konnte das nicht machen. Man muss alles mit dem Hand, Machete und das machen. Ich habe das alles gemacht. Und als ich auch weg war, sie hat immer gesagt, oh, wann kommt wieder Alan? Ja, wann kommt, weil von alle Enkel, die waren faul und die wollen nicht machen, aber ich habe das gemacht. Und das ist, was mich dann einfach quasi geprägt und das war mein Kindheit.
Okay, vielen Dank. Also allein jetzt merkt man schon das letzte Lied, was wir jetzt eben auch gesungen haben oder auch was vorher kam. Also auf Basis dieser Erlebnisse, dass du ja, abgelehnt worden bist oder auf einmal alleine warst oder sowas, denke ich, versteht man dieses Lied auch besser, warum dich das so bewegt.
Also wenn ich dieses Lied immer höre oder singe, Tränen geht immer runter, weil es beschreibt mein Leben. Es ist ein neues Lied, aber es beschreibt, wo ich herkomme. Und es ist so, es ist einfach eine Gnade, dass ich hier heute stehe. Also es gibt viele wie ich, die sowas erleben, die bis heute durchgehen. Aber ich frage mich alleine, ich will es später erzählen, alleine hier zu sein, in Deutschland zu sein, es ist nur Gnade, weil meine Mutter ist tot, mein Vater ist tot, keiner konnte mir unterstützen. Aber das Lied ist einfach, ich habe die vor 6, 7 Jahre entdeckt und ich habe gesagt, boah, das ist das.
Ja. Ja. Jetzt bist du dann, hast dich ja irgendwann aufgemacht Richtung Europa. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Wann war das ungefähr und was hat dich motiviert, nach Europa zu kommen?
Genau, ich bin nach meinem Abitur habe ich 2002 fertig gemacht und als ich wieder zurückkam, im Abitur gab es die Möglichkeit, nach Europa zu gehen. Entweder man ein Sponsor oder kann deine Eltern unterstützen. Und meine Mutter wusste schon immer, dass ich irgendwann im Ausland gehe. Und sie hat gesagt, Alan, kannst du bitte hier in Tansania bleiben, weil wir haben seit langem uns nicht richtig gesehen haben. Und ich war bis schon Erwachsener und wusste, okay, wenn ich gehe, dann vielleicht dauert 5 Jahre, dass wir nicht mehr sehen. Und dann letztendlich bin ich dann bis 2006 in Tansania geblieben, habe ich eine Ausbildung angefangen zu machen in Tansania als ITler und habe ich dort gearbeitet und 2005 habe ich meiner Mutter gesagt, oh, ich will jetzt zum Studieren gehen, weil irgendwann geht es jetzt weg und sie hat dann quasi ihr Grundstück verkauft, um mein Studium zu finanzieren. Und damals ist es, wenn man nach Europa, oder bis heute, wenn man nach Europa gehen möchte, dann muss man Bürgschaft vorlegen. Das heißt, sie ist damals zu der Bank gegangen und hat die Papiere und alles bekommen, um mir zu bringen, damit ich zum Visum gehe. Und dann hat sie einen Autounfall gekriegt. Verunglückt und verstorben. Alles wurde geklaut, sogar Telefon. Damals gab es keine richtige Smartphone, sondern diese große Motorola. Alles geklaut und ich habe meine Mutter 3 Tage lang nicht mehr gesehen. Wir haben damals in Dar es Salaam gelebt, mit meiner Mutter nur, weil sie hat dort gearbeitet. Und habe ich in Arusha angerufen, ob die meine Mutter gesehen haben. Und sagt, die ist weggegangen und wir dachten, sie kommt zu dir. Und letztendlich haben wir sie 3 Tage gesucht und am 3. Tag haben wir sie im Krankenhaus gefunden. Sie war schon tot. Und das war mein zweiter Schlag, weil ich dachte, okay, alles ist weg. Ja, ich dachte, okay, ich kann nicht mehr zum Studieren gehen. Jetzt, ich soll gucken, was ich machen kann. Haben wir einen ganzen Prozess gemacht, die Beerdigung und alles. Dann bin ich wieder zu der Bank gegangen und sagte, meine Mutter wollte mich finanzieren zum Studieren. Und die Dame hat gesagt, die Bankberaterin hat gesagt, ja, deine Mutter war hier. Und wir haben tatsächlich ihr die Unterlage gegeben. Wir konnten dir die Unterlage noch geben. Das Geld ist da und sie hat schon eine Testamente auch gegeben. Irgendwie, sie hat schon geahnt, dass irgendwas wird passieren. Das heißt, sie hat gesagt, wenn irgendwas passiert, Alan darf das alles bekommen. Und das war mein Stadtguthaben für mein Leben hier in Deutschland. Naja, dann bin ich damals dann zum Botschaft gegangen. Ich war schon vorbereitet, also Gott hat alles vorbereitet. Ich bin da reingekommen, weinend. Und die Dame sieht mich und sagt, was ist los? Sag, meine Mutter ist tot und weiß nicht, ich will einfach studieren gehen, aber ich habe keine Ahnung. Und sie hat mich nicht mal Frage gestellt. Sie hat mir ein Visum gegeben. Sie hat mir ein Visum, 3 Monate Visum gegeben und sagt, geh nach Deutschland. Und dann, wenn der Visum zu Ende ist, dann kriegst du noch eine andere. Und das passiert nicht einfach so. Es passiert einfach nicht so. Und dann habe ich das Visum gekriegt. Ich war weg. Ich weiß nicht auch, was ich bekommen habe. Ich habe niemand erzählt. Ich habe nur meinem Bruder gesagt, ich habe Visum bekommen. Am nächsten Tag habe ich meinen Flug gebucht, Uni angeschrieben, dass ich komme. Dann haben wir eine WG bereitgestellt. Dann bin ich halt hier gekommen, total verloren. Depressiv, Suizidegedanke, weil ich habe gedacht, meine Mutter ist jetzt weg. Ich habe immer gedacht, meine Mutter wäre die letzte Mensch, die jemals sterben wird, weil sie tut vor Gott, sie geht in Masai-Dorf und sie geht überall und predigt und erzählt über Jesus. Und auf einmal ist sie weg und habe gedacht, es gibt keinen Gott. Es ist nur wie sagen wir so, nur eine Lüge. Ja. Bin dann mal hier gekommen, habe versucht, einfach alles zu blockieren. Ich wollte nichts über Gott hören. Und ich habe immer wieder Leute gesehen, die haben versucht, mir über Jesus zu erzählen, habe ich versucht, Abstand zu halten. Daher, ich bin damals 2006 gekommen zum Studieren.
Ich glaube, dein Weg abwärts war auch noch nicht zu Ende. Ne? Es ging dann noch, also dein Tief war an diesem Punkt noch nicht an einem absoluten Tiefpunkt erreicht. Ja. Wie ging es weiter und gab es dann irgendwie so auch so einen Wendepunkt in deinem Leben, wenn du jetzt zurückschaust, wo du merkst, wow, da, wenn ich heute zurückschaue, da hat sich mein Leben dann wirklich verändert.
Ja. Ich bin damals gekommen, habe ich angefangen zu studieren. Es war Februar 2006 im Schwarzwald. Es war Schneechaos. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so viel Schnee. Das Schneeauto hat das alles abgeräumt und hat man nur zwischen Zuggänge und dann konnte man laufen, alles Schnee. Das war ein Schock für mich. Von Villingen, ich weiß nicht, ob jemand schon in Villingen war, Villingen, Schwenningen. Ich habe in Villingen gelebt, in Schwenningen war der Uni, mit dem Bus oder Zug. Ich bin zum Uni, meine erste Vorlesung war 7.45 Uhr. Dunkel. Da bin ich dorthin gegangen. Bis abends, dann komme ich zurück, sofort zum Norma gegangen und habe ich mir Rosé für 2 Euro gekauft. Klingt gut, aber ich werde zum Alkoholiker tatsächlich. Ich werde zum Alkoholiker, weil ich habe nur, das war mein, mein Zufluchtsort. Ich habe das getrunken. Am Anfang habe ich erstmal angefangen, es war lecker. Dann habe ich angefangen, 2 Flasche zu trinken, 4, 5 Flasche die Nacht. Damit ich einfach, weil ich konnte nicht schlafen. Ich hatte so viel Gedanken und so. Und da habe ich nur das getrunken und am nächsten Tag war ich fix und fertig. Bin die erste Semester, ich weiß nicht, wie ich auch geschafft habe. Gott sei Dank habe ich mein Studium irgendwie geschafft. Und ich habe ganz schnell Freunde aus anderen Nationen kennengelernt, weil ich habe international Betriebswirtschaft studiert. Und da war ich Student aus aller Welt. Ich habe ganz schnell Freunde aus Taiwan kennengelernt oder Studenten auf Taiwan kennengelernt. Und die haben mir über das Land erzählt, über die Kultur. Und habe gesagt, oh, das klingt schön. Also ich will das mir anschauen. Dann bin ich damals nach Taiwan, das war 2008, erstmal zum Besuch, einfach um mir das Land anzuschauen. Dann kam ich zurück und habe gesagt, oh, ich konnte meine Auslandssemester dort machen. Dann bin ich dort gegangen zu meinem Auslandssemester, war ich dann ungefähr 9 Monate dort, habe ich sogar länger gemacht und habe ich angefangen, in diese Tempels zu gehen, das anzubeten, mitzumachen. Ich habe gesagt, ich probiere das vielleicht. Ich hatte eine Sehnsucht. Ich hatte eine Sehnsucht, aber ich wusste nicht. Ich wusste, Christentum kann mir nichts anbieten. Ich habe was anderes gesucht. Und gleich habe ich gemerkt, wow, hier ist was anderes, ja, und hier bewegt sich was anderes. Und gleich in dem ersten Moment, als ich in Taiwan war, habe ich angefangen, Halbträume zu bekommen. In meinem Zimmer draußen war ein Altar mit 3 Göttern und die Familie, die ich bei denen gewohnt habe, musste, bevor die irgendwas gegessen haben, die musste dieses Essen erstmal an diesem Altar tun und am nächsten Tag kann man essen. Und da habe ich gedacht, ja, das klingt gut. Apfel dahingestellt, am nächsten Tag gegessen. Aber gehört dazu. Und habe ich immer in der Nacht geträumt, dass diese Götter, die wird dann zum Mensch und die haben auch für das Haus aufgepasst und haben alles gemerkt. Aber immer, als sie zu mir kamen, die waren so wie, du gehörst nicht hier. Gehörst nicht hier. Und dann, die kamen und haben mich immer versucht, mich auszutreiben. Und so auszutreiben heißt, ich war in einem Dschungel und gab viele Schlangen. Ich war im Dschungel, irgendjemand wollte mich umbringen. Irgendwo gab es viele Krokodile und es war nur die Nacht voller Horror, voller Terror. Und ich kann mich erinnern, eines Tages, es gab eine Suppe auf diesem Altar und ich habe gedacht, wow, ich habe Hunger, ich will die essen. Habe ich gegessen, sofort habe ich angefangen, eine Bauchschmerze zu kriegen. Das habe ich gedacht, oh, das geht sofort weg. Aber nach 4, 5 Stunden und dachte, nee, das kann nicht sein. Dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, du musst vielleicht 12 Stunden nicht essen, dann kommen wir eine Screening machen und gucken, ob alles okay ist. Und nach 48 Stunden hatte ich Magenprobleme. Und ich bin dort, ich lag in diesem Krankenbett und kommt eine Schwester, also Krankenschwester, und sie sagt zu mir, weißt du was? Du bist nicht krank, du brauchst Jesus. Und dank mir, sie aus Taiwan, und denke, das ist ein buddhistisches Land, aber ich liege hier im Krankenbett und sage, du brauchst Jesus. Und ich habe sie angeschaut und sage, ja, ich brauche Jesus. Und er sagt, weißt du, wo du herkommst? Du kommst in eine christliche Familie, du brauchst Jesus. Und ich habe gesagt, okay, das kann nur Jesus sein, kann nur Gott sein, dass er über sie spricht, dass sie mir das sagt. Und dann hat sie mir eine Visitenkarte gegeben für eine Baptistengemeinde. Das war neben meiner Uni. Ich habe gesagt, geh dahin, kannst du mit denen beten, denen alles erzählen, ich gehe auch in diese Gemeinde. Habe ich das genommen, sofort dahin gegangen, habe ich denen erzählt, die haben für mich gebetet und Bauchschmerzen war weg. Und dann wusste ich sofort, muss ich wieder zurück. Ich muss wieder zurück, aber ich musste über 3 Kontinente gehen, um wieder Jesus in meinem Leben oder wieder Jesus in meinem Leben zu empfangen. Und daher 2009 kam ich wieder zurück, bin ich in Stuttgart gelandet, habe ich dann Praktikum bei Bosch gefunden und habe ich aktiv angefangen, im Gottesdienst zu gehen. Das war im Gospel Forum in Stuttgart und seitdem habe ich...
Sehr cool. Genau. Also nach Augsburg bist du dann nach dieser Zeit in Stuttgart gekommen.
Ja.
Und du hast mir vorher einen Bibeltext auch genannt, der dich motiviert. Und genau, ich habe den dabei auch. Ich würde den ganz gerne mal vorlesen. Und ihr habt jetzt die Story gehört von ihm bis hierher. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt einfach mal diesen Bibeltext hört, mit seiner Geschichte, wirkt das vielleicht nochmal ganz anders. So dieses Gefühl, wow, ich habe, was du auch von Taiwan erzählt hast. Mhm. Gott spricht jetzt unmittelbar durch diese Frau in mein Leben und spricht was in mein Leben rein. Und du bist mit dieser Erfahrung ja nicht alleine. Es gibt durch die Jahrhunderte Menschen, die sowas immer wieder erlebt haben. Und schon im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, taucht das auf. Und das ist einfach ein Text, der dir besonders auch auf dem Herzen liegt. Und genau, wenn, David, wenn du den mal einblendest. Genau, das ist aus dem Buch Jeremia. Da steht, eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Nochmal, mit seiner Story jetzt, ja, dieses auch als frühes, früh im Leben schon Ablehnung zu erleben und wie die eigene Mutter diese Erfahrung auch in sein Leben reinbringt und trotzdem dann das zu merken, hey, da ist jemand, der hat von vornherein schon einen Plan für mein Leben gehabt und Gedanken über mein Leben gehabt. Ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Ich aber erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Also der Mensch, der das geschrieben hat, ist in diesem Alter ungefähr 13. Ja, also so ein Erlebnis zu haben mit Gott. Du hast gerade von deinen Träumen erzählt auch, die auch auf dem Weg sind, über die Gott spricht. Ich bin noch viel zu jung mit 13. Doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, dir mein Wort. Also was mich besonders genau beeindruckt hat an diesem Text, sind die letzten Aussagen. Ja? Fürchte dich nicht vor ihnen, vor keinem Menschen, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen und darauf gebe ich dir mein Wort. Also es ist ja nicht irgendjemand, der das sagt, sondern Gott selber birgt quasi, du hast eben von Bürgschaft gesprochen, was deine Mutter übernommen hat, birgt mit seinem Namen dafür und sagt dir zu, sagt uns zu, ich werde dich beschützen und auf dich aufpassen. Wenn du jetzt zurückschaust, wo würdest du sagen, wo hast du das konkret erlebt, dass Gott dich beschützt hat und dass Gott sein Wort hält?
Also erstens, ich hab erlebt oder meine Erfahrung ist, man muss erstmal durch den Feuer gehen, bevor man richtig Gott erlebt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, tatsächlich, Gott war die ganze Zeit bei mir. Er hat gesagt, ich lasse dich gehen, aber ich bin bei dir. Egal, auch wenn du durch den Tal gehst, ich bin bei dir. Und als ich in Tansania war mit meinen 5 Liter Kanistern, ja, Gott war bei mir. Ich habe mit ihm eine Kommunikation gehabt, aber ich wusste nicht. Ich habe nur gedacht, ich rede mit mir selbst. Ja. Hier, Gott hat immer Leute zu mir bereitgestellt, zu mir geschickt. Die haben mir über Jesus erzählt, aber ich hatte es abgelehnt. Aber Gott hat mit mir da geredet. Ich war in Taiwan. Ja, auch mitten in diesem Chaos, er hat mit mir geredet und er gesagt, er lässt mir die Zeit, er lässt mir die Freiheit und er weiß genau, wann ist der Wendepunkt. Ja? Und jetzt, ich bin bewusster, ich weiß, es gibt einen Gott und ich würde das nie, nicht mehr mit irgendwas tauschen. Ja? Weil ich bin durch Feuer gegangen, ich bin durch den Tal gegangen und ich weiß es, was bedeutet, bei Gott zu sein, was bedeutet, von Gott gelenkt zu werden, egal wie die Umstände aussehen. Ich weiß, wie es geht und beschreibt einfach meinen Weg bis jetzt hier nach Augsburg. Seit ich meine Entscheidung neu begonnen oder getroffen habe, es war nur, ich treffe nur Menschen mit gleichen Gesinne, sagen wir so. Menschen, die wie ich denken, Menschen, die auch nach Gott sehen. Und von Taiwan war ich bin gleich in eine kleine Gruppe reingekommen. Die haben mich begleitet, war jeden Donnerstag in eine kleine Gruppe. Ich bin im Gottesdienst gegangen, bin ich in Stuttgart gelandet, war genauso. Ich bin hier gekommen, weil ich in Campus for Christus, jetzt heißt Campus Connect. Und du hast gemerkt, meine Schritte waren dann gelenkt. In dem Moment, als ich mich entschieden sage, ja, Gott, ich habe mich jetzt entschieden, mit dir zu gehen, mein Weg war wieder, sagen wir so, wieder gut. Ja, war nicht mit voller Unsicherheit, sondern war sicher, weil ich habe die Entscheidung getroffen.
Genau, wenn wir jetzt mal ins Hier und Jetzt springen, nimm uns mal mit rein. Wie bist du dann letztlich nach Augsburg gekommen? Also du hast ein Café, da dreht sich viel um Kaffee. Als ich letztes Jahr bei dir war, hast du gesagt, bis vor ein paar Jahren habe ich gar keinen Kaffee getrunken selber.
Ja.
Da musste ich erst gucken, ist das ein Scherz oder ernst? Aber es war ernst, du hast bis vor ein paar Jahren gar keinen Kaffee getrunken selbst. Und jetzt hast du ein wirklich schönes Café, bietest einen unfassbar guten Kaffee an, das muss man einfach mal so sagen, das ist jetzt die unbezahlte Werbung an dieser Stelle, also wenn du es noch nicht kennst, es lohnt sich wirklich hinzugehen, sehr, sehr lecker. Aber nimm uns mal mit da rein, du hast IT studiert, du warst bei Bosch und sowas, wie kommst du dazu, einen Café aufzumachen in Augsburg?
Witzig, lustig. ich kann das aber nicht erklären, aber ich erzähle. Es ist einfach die Wege, die Gott schon vorbereitet hat. Ich habe studiert, habe bei Bosch mein Praktikum gemacht, ich habe Bachelorarbeit dort geschrieben und dann gab es eine Stelle in München für Bosch auch für Trainee-Programm. Und da haben wir gesagt, okay, du kannst nach München gehen. Und ich wollte schon immer nach München. Ich weiß nicht warum, aber also ich liebe Bayern München, nicht gegen Augsburg FCR. Aber ich wollte immer nach München. Und dann kam ich dort, habe ich dieses Trainee-Programm gemacht. Und gleich nach einem Jahr habe ich gedacht, oh, ich würde gerne weiter studieren. Ich will einen Master machen. Und auch im Bereich Management. Habe ich überall gesucht. Und ich konnte Deutsch, aber ich habe gedacht, ich will nicht auf Deutsch studieren, weil es mir ist Kopfschmerzen. Ich habe gesagt, ich will auf Englisch studieren. Das ist für mich einfach. Und habe ich überall Studiengänge gesucht und hier in Augsburg gab es International Business and Finance. Da habe ich mich beworben, der mich akzeptiert. Und ich bin dann hier 2012 gekommen, um diese Masters zu machen. Und ich würde sagen, ich bin gelandet, habe ich sofort Campus Connect kennengelernt, ich war sofort in diese Gruppe und dann war auf einmal viele Gemeinden. Ja? Ich habe noch nie so eine Stadt gesehen wie Augsburg, wo viele Gemeinden, also vielleicht gibt es, aber für mich war so die erste Erfahrung, gibt es Gebetshaus, gibt es Project X, gibt es ICF, gibt die Arche, also Baptistengemeinde, also es war wirklich Angebot da und ich habe mich gefreut, dass ich immer wieder irgendwo hingehen könne und einfach Futter für meine Seele bekommen. Und ich habe dann studiert und war ich fertig und habe ich einen Job bekommen bei Porsche als Finanzberater, aber verbunden mit IT. Und ich war viel unterwegs und war viel in Wolfsburg, viel in Berlin, in Salzburg, in Verona. Und nach 2 Jahren in diesem Job, es hat Spaß gemacht, es war alles gut, aber nach 2 Jahren in diesem Job kam immer die Frage, ist es wirklich das Richtige, was ich hier mache? Will ich das für immer das machen? Will ich für immer in Deutschland bleiben? Ich habe meine Frau aus Deutschland, ich konnte hier bleiben, konnte mein Haus hier bauen und im Urlaub gehen, aber war immer die Frage, will ich für immer hier bleiben? Und da habe ich dann angefangen, meine Idee zu skizzieren und dann kam Thema Angst. Ich hatte Angst, weil ich wusste nicht, ob das wirklich richtig ist, was jetzt in meinem Kopf jetzt geht. Also wenn ich jetzt meinen Job kündige, was mag ich? Ich habe kein Kapital, ich habe keine Sicherheit, ja, ich kann keinen Kredit bekommen, was mag ich denn? Und habe ich angefangen, meine Idee zu schreiben und eines Tages kam ich von der Arbeit, es war 1. Oktober und ich also fahre Auto von Wolfsburg Richtung Augsburg und habe ich im Radio zugeschaltet und habe ich gehört, heute ist Tage des Kaffee und haben gesagt, die Deutschen trinken zu viel Kaffee, 160 Liter im Jahr. Es ist so viel wie eine Badewanne, trinkt ein Mensch hier. Runtergerechnet sind 5 bis 6 Tassen am Tag. Wenn man heute die Statistiken ansieht, sind 167 Liter zugewachsen, von 157 bis, also das heißt, Tendenz steigt. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist viel Kaffee. Und dann sofort, sofort kam der Gedanke, es hat mich zurück zu meiner Heimat gebracht. Mit diesen 5 Liter Kanister, wo ich in meiner Omas Farm gearbeitet habe, die Kaffee gepflanzt, gepflückt. Damals haben wir auch Pestizide genutzt und einfach gesprüht und so. Da habe ich gesagt, wow, aber ich weiß, wo Kaffee wächst. Ich kenne Kaffee. Also ich kenne Kaffee, aber ich habe nie Kaffee getrunken. Also das Ganze drumherum kenne ich, aber Kaffee trinken, es hat mir gar nichts geschmeckt. Und damals wusste ich nicht, wir haben nur zur Kooperative gebracht und wir wussten nicht mal, wo der Kaffee hingeht. Ja. Und dann jetzt höre ich das im Radio, da habe ich gleich Katharina erzählt, wir haben angefangen zu recherchieren, BWLer, mach mal Analyse. Habe gesagt, okay, ja, kann man machen. Und drei, vier Wochen später sind wir in Norwegen in Urlaub gewesen. Und das war so, wir haben einfach geplant, die Oma von Katharina hat ein Ferienhaus in Norwegen und wir wollen einfach da Urlaub machen. Dann sind wir dorthin gefahren und dann, als wir dorthin gekommen sind, die Oma von Katharina gesagt, okay, ich habe hier Nachbarn, geh mal und sag Hallo. Und bei dieser einen Nachbarin, sie hat gesagt, oh, du kommst aus Tansania. Ich sag dir was, ich habe diese beste Kaffee der Welt, ich kriege zu mir geschickt, einmal im Monat aus Tansania. Und dann sage ich, sag dir Facebook-Fotos, vielleicht weißt du, wo das ist. Und als du mir das gezeigt hast, war genau, wo ich herkomme, bei meiner Oma. Das ist mein Cousin, der mit einer Norwegerin verheiratet ist, der exportiert diesen Kaffee nach Norwegen. Und da habe ich gesagt, es kann kein Zufall sein. Ich habe jetzt im Radio gehört und jetzt irgendwo weg in die Pampe erzählt jemand über Kaffee aus Tansania.
Und ihr habt eben gesehen, 6.500 Kilometer, genau. Tansania doppelt so groß, mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Ja. Und noch schwer noch an Zufall zu glauben dabei. Genau.
Und dann, es war, ich glaube, 2016, Dezember sind wir dann nach Tansania geflogen. Die Familie hat uns dann Käse gegeben, aber die Dame, die in Tansania lebt, Käse gebracht. Und dann haben wir das erzählt. Und hat sie dann alle Bauer gerufen, die bei uns im Dorf sind. Das sind jetzt Onkel, Tante und so. Und haben wir denen erzählt und haben uns die ersten 20 Kilo in Rohbohnen gegeben und sagt, okay, geh und probier es. Und dann sind wir hier gekommen, haben wir bei einer fremden Rösterei gerostet und haben erstmal Freunde und Bekannte verschenkt und die haben gesagt, ja, kann man trinken. Weil das Problem war für mich, ich kannte Kaffee nicht, ich habe gesehen, wenn du in den Supermarkt gehst, es gibt Regale voller Kaffee. Und er sagt, niemals unser Kaffee. Und da habe ich früher gelesen, Südamerika, Vietnam und so, Äthiopien. Tansania war nirgendwo zu sehen. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht schmeckt nicht. Und dann sagen sie, ich kann mal trinken. Habe dann 300 Kilo importiert und innerhalb 2 Monate war weg. 600 Kilo, 900 Kilo, 1200. Da habe ich gesagt, okay, ich werde meinen Job kündigen. Das war wenig, aber gesagt, ich werde jetzt meinen Job kündigen. Wo ich diesen Mut bekommen habe, kann ich dir nicht sagen. Aber jetzt würde ich sagen, es war von Gott. Gott hat einfach den Weg für mich schon vorbereitet. Es ist so interessant, wie Gott, also im Jeremiah, wir lesen, wie Gott schon die Wege vorbereitet. Ich habe mit diesen Produkten gespielt, ich habe alles gemacht und dann erstmal zurückgelassen, nichts gemacht und gefühlt 20 Jahre später präsentiert dieses Produkt vor mir. Und ich nehme an, Kaffee ist ein Werkzeug, die mir Gott gegeben hat, wieder zurückzugehen und die Menschen dort zu begegnen. Also, und auch ein Werkzeug hier in Deutschland, die Menschen zu erreichen, weil Kaffee ist der beste Freund von Deutsch.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, der Text steht auch noch da oben, ne? Also dieser Gedanke, dass Gott vorher schon, vor deiner Geburt, vielleicht sogar genau diese Gedanken über deinem Leben schon hatte. Ja. Und einfach an deiner Seite geht und hilft, das nach und nach mit auf den Weg zu bringen. Ja. Du hast jetzt gesagt, das ist mein Werkzeug, um in Tansania zu den Menschen zu kommen.
Ja.
Lass uns mal nach Tansania jetzt wieder die 6.500 Kilometer runtergehen. Du hast ein paar Fotos mitgebracht.
Ja.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was das für Situationen sind, bevor wir dann nochmal uns Gedanken machen über das, was du konkreter jetzt machst.
Ja. Also damals habe ich dann meine Frau erzählt und gesagt, okay, ich glaube, wir können was mit Kaffee machen. Ne? Als BWLer denkt man sofort, man wird sofort Milliardär. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können da Kaffee importieren, rosten, Messe machen, Büros schreiben und sowas. Und Katharina hat gesagt, stopp. Also ich mache nicht nur als Geschäft, es muss irgendwelche Zweck haben. Ja, ich bin Gott dankbar für meine Frau, weil manchmal sie bremst mich. Sie bremst mich, ich habe so viele Ideen und Pläne und sage, stopp. Aber warum machst du das? Warum machst du das? Willst du wie jeder das machen oder hast du einen Plan? Und dann habe ich gedacht, stimmt, sie hat recht. Und dann habe ich gesagt, okay, willst du auch oder billig verkaufen, aber dann die Menschen bei dir, du hast gesehen, wie arm die sind, dass die weiterhin arm bleiben oder was willst du machen? Ja? Und dann kam mir wirklich die Idee, tatsächlich, ich muss was machen, um was zu verändern. Und dann haben wir gedacht, okay, wir werden anfangen, wir werden gerecht oder fair die Bauern bezahlen. Und zusätzlich, wir werden anfangen, soziale Projekte zu realisieren. Das heißt, wir gehen in die Dörfer und gucken, was brauchen sie. Also erstmal den bezahlen für ihre Arbeit und danach mit denen zu reden und fragen, was ist eure Bedürfnisse. Und das war die Gedanke ursprünglich, oder danach kam, warum wir das machen wollen.
Okay. Du warst ja in den letzten Jahren schon häufiger hier und hast auch berichtet, davon, da sind auch mit Sicherheit diese Fotos dann entstanden. Ne? Eine Autowerkstatt hast du mal erzählt, dass ihr da was macht. Was noch? Was sehen wir sonst auf den Bildern, was du da unten in Afrika machst?
Ja, also ganz am Anfang, wir haben angefangen, also ich bin zurück zu der Gemeinde, die meine Mutter gestaltet hat. Und ich wollte ihre Arbeit weiter pushen. Und dann, die haben so angefangen, so einen Kindergarten zu bauen, aber die war, ja, so mit Holz und alles, das bricht sich zusammen. Dann haben wir gleich einen richtigen Kindergarten gebaut mit zwei Klassenzimmer, Küche für zum Porridge machen und Toiletten. Und es sieht wirklich schon jetzt. Und dann in die andere Gemeinde genauso gemacht. Kindergarten mit zwei Klassenzimmer, Büros für die Lehrer und Spielecke und so weiter. Das haben wir dann gemacht. Und irgendwann kam der Klaus zu mir, er trinkt keinen Kaffee, aber er wollte einfach Hallo sagen. Und dann habe ich gesagt, oh, kann ich dir Kaffee geben? Ich habe den besten Kaffee der Welt. Nee, ich trinke keinen Kaffee. Aber er hat gesagt, Alan, ich habe auf dem Herz, ich will dich unterstützen. Und dann dachte ich, wow, cool. Und es ist einfach so, Gott stellt Menschen auf den Weg, stellt Menschen auf deine Seite, dass die dir von Punkt A nach B bringen. Und da bin ich wirklich dankbar für eure Gemeinde, dass irgendwie mit ihr auf meinen Weg gekommen seid und sagt, hey, wir wollen mit dir diesen Weg gehen. Ja? Und dann hat er gesagt, wir wollen dich unterstützen. Was willst du da machen? Und dann war, in dem Moment war nach Corona-Zeit. Und dann hat er gesagt, oh, also ich sehe das hier in Deutschland, wir waren im Lockdown und das hat uns beschäftigt. Aber ich stelle mir vor, in Afrika, wenn alles gestoppt wurde, dann haben sie nichts zum Essen, ja, gar nichts. Und ich sage, ja, du hast recht, wirklich, weil Lockdown in Europa heißt Lockdown überall, weil fließt nichts, also kein Tourismus, kein Geschäft, gar nichts. Das heißt, es war auf einmal Stopp. Und er hat gesagt, ja, wir wollen euch unterstützen. Und ihr habt uns damals unterstützt und wir sind mit dem Geld gegangen und wir haben Essen in einem Dorf gekauft, also Mais, Bohnen, Öl, Zucker, Mehl und also Grundnahrungsmittel. Und am Ende war über 300 Familien, die wir das mit dem Geld versorgt haben. Und ich habe damals, ich dachte, wow, das ist einfach so, aber kam ein paar Leute, dass ich schon gesagt, ich hatte nur noch Maismehl, um einen Abend Porridge zu trinken. Und eine Frau, die schon über 80 ist. Und dachte, okay, am nächsten Tag hätte sie nichts mehr gehabt. Ja. Und irgendwann bin ich einfach rausgegangen, nach Hause gegangen, weil ich sage, ich kann das nicht mehr hören. Weil das wirklich, dass die Leute fast zum Verhungern da waren. Und die waren so dankbar und haben mir dann alles gegeben. Und ich kam das nächste Mal und dann habt ihr uns nochmal unterstützt. Also das heißt, jedes Mal, also seitdem, Klaus ist immer wieder gekommen, was können wir dir unterstützen? Also dieses Mal haben wir auch zusammen Idee gestartet, dass Fahrräder zusammen organisieren und auch ein paar andere Produkte nach Tansania zu schicken. Genau, also das sind einfach so viele, viele Projekte, die dazu gekommen sind. Genau, und das Thema Werkstatt, das dieses Mal haben wir Schuhe, Sicherheitsschuhe gebracht und Schweißgerät, also zum Schweißen. Genau, und zukünftig plane ich, dass ich denen helfen, einfach eine schöne Werkstatt zu haben, weil die alles, was die machen, das Öl wird am Boden geschüttet und alles. Und wir haben gedacht, irgendwann, das geht einfach unten ins Grundwasser und es ist in die Stadt und so. Also es sind solche Projekte, genau. Ja, ja.
Also wenn ich dir so zuhöre, wird mir klar, du legst ja wirklich in einen unglaublichen Spagat hin zwischen zwei Kulturen. Das ist ja, also abgesehen von den Sprachen oder von der Sprache, aber auch die Kulturen sind sehr unterschiedlich.
Ja.
Gibt es was du uns mitgeben könntest, vielleicht so eine Sache, von der du sagst, das könnten wir von den Menschen dort lernen?
Ja.
Entweder im Leben mit Gott oder vielleicht auch kulturell, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da habe ich was, das könntet ihr gut gebrauchen von den Menschen in Tansania?
Also ich hab erlebt, die Menschen dort, die sind dankbar für was die haben. Also Kleinigkeiten, die jammern nicht. Also es ist einfach, ich sage nicht, in Deutschland wird gejammert, aber es ist so diese Dankbarkeit, damit man gesund ist. Ja, das Dankbar, dass er am nächsten Tag wieder fit ist. Ja. Mit egal welche Umstände ist und man hält sich zusammen. Also dieses Zusammenhalten ist wirklich A und O. Wenn einer erfolgreich ist, dann versucht andere zu unterstützen, mit der Hoffnung, dass der andere vielleicht Erfolg bekommen kann. Also das ist so, man hält sich zusammen, ja, und man ist einfach dankbar für was hat, auch wenn es wenig ist. Und das ist so, was ich sagen, das ist anders verglichen zu Deutschland, genau.
Okay. Finde ich einen super Gedanken, auch für uns als Kirche. Wir überlegen seit einiger Zeit schon wieder dran, was heißt es eigentlich für uns auch, eine Gemeinschaft zu sein, die sich gegenseitig trägt und die diesen Zusammenhalt auf den Weg bringt.
Ja.
Dankbarkeit ist immer super, super wichtig. Wenn du jetzt da hingehst, sehen die in dir eher Allan den Augsburger, den Deutschen, oder was kommt dir da entgegen?
Ist auch Zwiespalt. Also es gibt manche, die sehen den Augsburgern, der aus Europa kommt. Und auch andere, wow, der ist wieder zurück nach Hause gekommen, ist einer von uns.
Ja.
Das heißt, es ist so, je nach Situation, je nach, sagen wir so, Motivation. Es gibt manche, die kommen, die haben ehrliche Motivation, aber manche, die kommen, die haben so versteckte Motivationen, vielleicht sehen, okay, als Europa, der Europäer kommt mit viel Geld und kann ich von ihm was profitieren. Das ist immer so. Und da brauche ich immer viel Weisheit, zu sehen, mit wem wir zu tun haben, ob man wirklich der dankbar ist oder versucht, das auszunutzen. Mhm. Das ist das Problem. Und es ist einfach, habe gemerkt, in Deutschland habe ich gelernt, die Menschen sind ehrlich. Das ist jetzt umgekehrt. Sie sind einfach ehrlich. Zum Beispiel, man kann auch heutzutage schwierig, aber man kann sein Fahrrad da draußen lassen und es wird nicht geklaut. Geldbeutel verloren, findet man. Ja? Also diese Grundgedanke, ehrlich zu sein, ist größer hier als in wo ich herkomme, also diese Community, wo ich herkomme. Und ich denke, da können wir viel, viel, viel davon, also aus Deutschland lernen, dass man ist ehrlich, man geht miteinander ehrlich um. Also wirklich, ich komme dir, okay, das ist mein Bedürfnis und ich habe keine anderen Gedanken, sondern ich bin ehrlich mit dir. Mhm. Und das ist, was ich hier unheimlich schätze.
Okay. In Deutschland. Ja. Dann lass uns mal einfach noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen und damit setzen wir dann zur Landung langsam an. Mhm. Wofür schlägt dein Herz im Moment? Also wenn ich dich fragen würde, was wäre so dein Traum für die nächsten 2-3 Jahre, für die Gegend, wo du herkommst, für die Menschen da? Gibt es irgendwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo du sagen würdest, ja, nach all den Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich so ein Gespür dafür auch, was Gott so in mein Herz reinpflanzt?
Ja, ich habe auch Carsten erzählt, also meine Mutter hat jetzt die Gemeinde gegründet und die sind stabil, die laufen. Und wo wir wohnen in Tansania, also in Arusha, wir müssen so 3/4, 5 Stunden fahren zu die nächste Gemeinde, also zu der Gemeinde. Und da habe ich meine Frau gesagt, okay, die Gemeinden, die laufen schon, aber gleich bei uns hier, die brauchen auch Jesus. Und wo wir wohnen, ist so eine Maasai-Steppe und gibt's viele Maasais und nichts, also es gibt nichts, es gibt keine Gemeinde. Und ich hatte so einen Gedankenblick, was wird passieren, wenn ich wie meine Mutter das machen, eine Gemeinde unter einem Baum starten, einfach um groß zu ziehen und sage, okay, wir fangen an da, wir erzählen Menschen über Jesus, wir geben denen Hoffnung, wir trainieren junge Generationen, weil da jeden Morgen kommen nur junge Hirtefamilien von den Maasais, Hirte, bis die dann erwachsen sind, aber die haben keinerlei Ausbildung, die haben keine Zukunft, keine Perspektive. Und sage, was wird passieren, wenn ich da eine Gemeinde gründe und ein Ausbildungszentrum gründe, wo Kinder oder junge Generationen zum Schreiner lernen können, als Bäcker zu nähern und zusätzlich den Gottes Wort zu geben. Das heißt, die wird einfach aufwachsen mit komplett anderen Werten, er wird aufwachsen mit Hoffnung, und das ist so, was mir dazu gekommen. Und mittlerweile denke ich tatsächlich, es ist die Zeit, was zu machen, was zu bewegen. Und ich nehme das Thema Kaffee. Es ist wirklich, Gott hat das ein Tool mir gegeben, und diese Kaffee zu führen, es war ein Training, also wirklich eine Ausbildung für mich, wie ich Menschen dienen kann. Ja, weil mein Chef, als ich damals gekündigt habe, mein Chef hat gesagt, also du hast jetzt deinen Job gekündigt und du wirst zum Espresso-Verkäufer. Ja, dass ich jeden Tag Leute einfach, ja, Espresso für 2,30 Euro verkaufen. Und dann sage ich, das ist das, was du machen willst. Aber Gott wollte, dass ich das lerne, zu dienen, Klo zu putzen, ja, Boden zu wischen, Menschen zu bedienen, in Gespräch mit Menschen zu kommen, zu lernen, wie ich mich mit Menschen reden, weil ich war sehr schüchtern, ich konnte nicht reden. Ja. Und jetzt mittlerweile, ich kann reden, weil jeden Tag stehe ich vor meiner Theke und rede mit Leuten. Das fällt mir so einfach. Vor 6 Jahren, no go. Also ich hätte nur hier zittern und schwitzen. Und das hat mich schon vorbereitet. Das ist so eine Art Ausbildung, wo ich vor Menschen stehe und denen über Jesus erzählen kann. Und ich bin unheimlich dankbar für diesen ganzen Prozess, wo zu sehen, Gott hat mich da vorbereitet. Und jetzt, wenn ich nach Tansania gehe, kann ich tatsächlich vor Menschen stehen und über Jesus erzählen.
Wir machen das jetzt einfach mal ganz konkret, damit man sich das nochmal vorstellen kann. Mir hilft das auch, wenn es ein bisschen konkret ist. Wir unterstützen dich, wie gesagt, als Projekt X. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Wenn wir dir jetzt meinetwegen, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 500 oder 1000 Euro in die Hand drücken. Was passiert damit? Also was genau passiert dann wirklich mit diesem Geld?
Genau. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt, also wenn ihr mich jetzt unterstützen werdet, würde ich das Geld nehmen, ein Projekt zu starten, und zwar ein Projekt, Menschen über Jesus zu erzählen. Ich will ein Zentrum starten, wo ich mit Menschen auffangen kann und über Jesus zu erzählen. Und das will ich machen mit den Ressourcen, die ich habe, und einfach die Leute von Null an aufzuziehen. Genau, ich weiß, jeden Anfang ist klein, aber das ist meine Plan, jetzt mein zukünftiger Plan. Werkstatt, Essen und dann ist schon und gut, aber ich will was nachhaft. Also damals habe ich das gemacht, weil ich denke, es ist, was man braucht, aber um nachhaltig das zu haben, nachhaltig das beizubehalten, ich brauche ein Zentrum, wo alles dann sich streuen können. Genau. Und das ist so für mich ein Plan.
Genau. Super. Also ihr merkt, er ist in seinem Herzen schon sehr weit und hat sich schon einige Gedanken gemacht. Und von daher, genau, ist es für uns tatsächlich auch was Besonderes, dass wir über so eine große Entfernung ein kleiner Teil davon sein können. Mich hat das neulich schon bewegt, als wir uns getroffen haben. Und es geht mir auch jetzt wieder so, dass mich das tatsächlich sehr bewegt, zu hören, dass wir hier einfach so ganz technisch was überweisen und was so weit entfernt dann mit diesem Geld passiert, was du erzählt hast, die Dame, die nichts zu essen mehr hatte und sagt, das war das Letzte. Wir wissen das ja alles nicht, wir kriegen das nicht mit. Und darauf zu vertrauen, Gott macht was Gutes daraus, auch wenn ich das selber nicht sehe, ist was richtig Gutes. Gibt es was du uns als Projekt X einfach zum Abschluss sagen möchtest? Hast du eine Sache, ich sag mal, so eine Message für uns auf dem Herzen, wo du sagst, das wollte ich euch immer schon mal sagen? Wenn ja, dann ist jetzt die Chance.
Genau. Erstens will ich euch auch einladen, mit mir die Reise zu machen. Ich fliege jedes Jahr mit Gruppe von Leuten, die kommen im Café und sagen, wir wollen mitkommen. Traut euch, kommt mit. Wir können vielleicht zusammen zu evangelisieren gehen. Ja, who knows? Aber was ich euch geben möchte, ist es, ich habe erzählt, vielleicht geht es euch auch genauso. Also ihr habt vielleicht nicht so schlimm erlebt wie ich, aber irgendwann in eurem Leben gibt es einen Punkt, wo du sagst, Gott, ich will dir dienen, ja? Ich will was machen. Hilf mir, Gott. Ja? Und ich kann sagen, jeder Einzelne für uns hat einen Auftrag. Also Gott hat uns einen Auftrag gegeben, aber der Kunst ist, diesen Auftrag zu entdecken. Ja, zu wissen, wo will Gott mich haben. Da will ich euch auf Herz legen, wirklich aktiv aufs Knie zu gehen und Gott zu fragen, was ist der Grund, warum ich hier bin, hier in Augsburg, ja? Was ist der Grund, warum ich hier in Project X gelandet, ja? Nicht nur zu kommen und schon ein Lied zu hören, Gott hat einen Plan für uns alle. Und es ist einfach zu sehen, frag Gott, weil die Bibel sagt, bietet und wird dir gegeben, klopfen an und die Tür wird für dich geöffnet. Und er wird dir nur Gutes geben. Ja? Und er sagt, wenn euer väterlicher oder mütterlich auf die Welt euch Gutes geben können, um wie viel mehr kann ich euch geben? Das heißt, er hat mehr für euch, wenn wir uns nur zutrauen. Und das kann ich euch einfach heute ermutigen, einfach aktiv Gott zu fragen und sagen, wo kann ich in meinem kleinen Umfeld oder auch großen Umfeld was bewegen?
Vielen Dank. Und vielleicht fragt ihr euch sowieso, was können wir denn überhaupt tun? Ich fasse es einfach nochmal zusammen. Also das Erste, was Alan gesagt hat, beten ist auf jeden Fall super, super wichtig und super gut. Wenn ihr anfangt, einfach für den Alan zu beten, für das, was er jetzt mit uns geteilt hat, was er auf dem Herzen hat, dort was zu gründen. Vielleicht am Ende wird dann mal eine Gemeinde draus, vielleicht sogar wirklich 4, 5, 6 Gemeinden wie bei deiner Mutter. Gott weiß das und einfach mit dafür zu beten, das im Gebet mit zu unterstützen, das ist mit Sicherheit ein Schritt, den wir gehen können. Das Zweite, wenn einer von euch Lust hat und sagt, das würde ich gerne mal vor Ort sehen, einfach auf den Alan gleich zukommen, du bist ja noch ein bisschen hier und könnt ihr mit ihm reden oder in seinem Café aufsuchen. Genau. Oder auch sonst einfach, wenn ihr mit ihm ins Gespräch kommen wollt, einfach mal vorbeizugehen und mit ihm zu sprechen, soweit das dann möglich ist. Genau, oft ist es sehr voll bei dir, von daher barmherzig sein, wenn das nicht geht, aber einfach das Gespräch mit ihm suchen. Und das Dritte ist natürlich, das habe ich schon gesagt, wir wollen es ganz gerne auch dieses Jahr wieder finanziell unterstützen. Das heißt, wenn ihr das mit auf dem Herzen habt und sagt, es ist mir super wichtig, dass es dort weitergeht, erstens die Arbeit hier im Café, aber auch, dass Alan mit dem Geld einfach was richtig Gutes macht. Und Menschen mit diesem Geld versorgt, körperlich, physisch, aber auch geistlich versorgt und ihnen damit gute Dinge ins Leben bringt, dann spendet gerne ans Projekt X mit dem Stichwort Weihnachten. Genau, wir machen es auch dieses Jahr wieder so, dass es die Hälfte der Weihnachtsspende geht fürs Projekt X, die andere Hälfte geht an den Alan. Von daher, daran merkt ihr schon, wir wollen den Alan super gerne weiter unterstützen und wollen euch auch ermutigen, tut das. Das, was Gott euch aufs Herz legt, gebt ihm das. Vergesst nicht, dass wir als Projekt X auch Geld brauchen und genau unsere Rechnung auch bezahlen müssen. Aber wir sind da zuversichtlich auch als Leitungsteam, dass ihr das gut machen werdet und gut einschätzen könnt. Und genau, unterstützt den Alan reichlich, damit er wirklich das Geld richtig gut und sinnvoll einsetzen kann. Und ja?
Ich wollte nur kurz sagen, ich habe zwei Freunde mitgebracht. Das ist einmal Christoph und einmal Ralf. Genau, das sind einfach zwei Freunde, die ich auch mein Leiden und Freude immer mitteilen und die ermutigen mich auch sehr. Christoph war schon mit mir in Tansania, auch wirklich kennt alle Gegenden. Der Ralf überlegt sich mit mir nächstes Jahr zu gehen und der wird sofort mit mir was machen. Deswegen, ich freue mich, dass ihr da seid.
Genau, und mit Schritt 1, beten, würde ich gerne direkt anfangen. Ich würde gerne beten für dich, für all das, was du noch auf dem Herzen hast. Und wann ist deine nächste Reise? Wann steht die an?
Nächstes Jahr, also wir kriegen Nachwuchs, aber es kann sein, nächstes Jahr muss ich leider alleine runterfliegen. Genau, aber haben wir schon mit meiner Frau geklärt. Aber zwischen Juli und September. Genau. Und man kann da 10 Tage kommen. Also mittlerweile haben wir jetzt einen Ort, wo man übernachten können. Kein Problem. Genau. Da ja, plant im Vorfeld. Komm mit. Bitte komm mit. Ja. Lass uns einfach die Gegend anschauen. Und ich bin der Meinung, wenn man irgendwo ist, dann kommen Ideen. Ja? Kommen Ideen und sagen, hey Alan, du kannst das machen, wir können das bewegen, wir können es so machen. Ich würde mich freuen. Ja.
Super, ich bete für dich. Und Vater im Himmel, ich danke dir einfach für den Weg, den Alan bisher mit dir erlebt hat, auch mit seiner Frau gemeinsam. Wir haben gehört von manchen wirklichen Tiefpunkten und wir kennen das, diese Erfahrung, dass du dann trotzdem da bist und dich zeigst und irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist und dass, ja, wenn wir aus solchen Tiefpunkten herauskommen, auch uns ganz neu fragen, was hast du vor mit unserem Leben? Danke für alles, was er erlebt hat, dass er davon so, ja, frei raus erzählen kann und man spürt ihm das richtig ab, wie er einfach mit dem Herzen bei dir ist. Danke dafür und danke auch für das, was er hier in Augsburg tut. Dass du tatsächlich Kaffee einfach benutzt als Werkzeug, um an Menschen, ja, ranzukommen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, um Beziehungen zu bauen, um Gespräche zu führen. Und dass du das auch so weit weg tust, dass das sein Weg ist, den er mit dir entdeckt hat, um den Menschen dort auch zu dienen und ihnen was Gutes zu tun. Und wir beten es einfach jetzt für das, was in seinem Herzen ist, dass du all das, was davon in deinem Sinne ist und was von dir kommt, wachsen lässt und gedeihen lässt, dass dort wirklich Gemeinde entsteht, dass Menschen dich kennenlernen. Dass es nicht nur, obwohl das auch schon super wichtig ist, ums Essen geht oder um Kaffee geht, sondern um viel, viel mehr, was du dahinter und darüber hinaus geben kannst, nämlich echtes Leben in Fülle, wie du es selber gesagt hast, Jesus. Und das beten wir, dass das durch Alan sich dort ausbreitet. Du bist an seiner Seite. Wir beten für ihn, für seine Familie, für seine Ehe, dass ja mit der nächsten Geburt alles gut geht und dass seine Reise nächstes Jahr nach Tansania dann wirklich auch unter deinem Schutz ist. Und danke, Jesus, dass wir ein Teil davon sein können und uns einfach mit ihm freuen können. Das finde ich auch einen starken Gedanken, dass dort in Tansania die Menschen sich einfach miteinander freuen, wenn Dinge klappen. Und ja, danke, dass wir uns mit ihm freuen können und danke, dass du mit ihm bist und für all das, was du uns heute an Impulsen in unser Herz gegeben hast dadurch. Amen. Das geht. Diese Gnade, fragt er. Schaffen wir nochmal, oder? Genau. Also, vielen, vielen Dank, Alan. Genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so einen tiefen Blick in dein Herz gegeben hast. Und ja, genau. Vielleicht jetzt macht es vielleicht dreimal Spaß, mehrfach Spaß, das Lied zu singen, weil er jetzt nochmal Bilder davor habt und an den Stellen vielleicht auch euer eigenes Leben einsetzen könnt, was die Gnade Gottes bedeutet.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.